Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute dann der zweite Teil meines Gespräches mit Lennart Pilz, einem wirklich, wie ich finde, begnadeten Fotografen und Kameramann, Naturforscher aus Spremberg in der Oberlausitz. Es geht weiterhin um die Ziegenmelker und in dieser Folge um wirklich ja eine ganz besondere Beobachtung, besonderes Ziegenmelkerverhalten, was so noch nicht dokumentiert ist, was mit Federn zu tun hat. Außerdem geht es unter anderem um das Jagdverhalten, also um da spezielle Varianten. Ja, noch einmal kurz was ganz Wichtiges. Lenny macht keine Fotos dort zum Privatvergnügen, sondern er arbeitet mit den Brandenburger Naturschutzbehörden zusammen und ist auch Ziegenmelker-Kartierer dort. Mein Freund Carsten Nitsch sagt immer, zuerst kommt das Tier und dann kommt das Foto. Ne? Also das sollte jedem klar sein, der irgendwie in der Natur überhaupt unterwegs ist. Ich werde da bestimmt nochmal eine extra Folge drüber machen, bestimmt mit jemand anders auch nochmal Meinung austauschen und diskutieren. Also dieses, wie ich finde, teilweise auch schwierige Spannungsfeld zwischen, ja, ich bin Naturfreund und ich bin aber auch Naturstörer oder Gefährder. Ne? Halt dadurch, dass ich mich in der Natur bewege. Das ist halt gar nicht so trivial. Wollte ich nur nochmal darauf hinweisen, bevor es weitergeht. Viel Spaß.
Gut, du hast jetzt vom Drohverhalten gesprochen. Hast du auch schon mal Verteidigungsverhalten gesehen? Also gab es auch schon Kämpfe? Gibt es sowas?
Kennst du sowas? Ich denke ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Man bekommt das mit in der Dämmerungszeit noch. Wenn du andere Vögel im Brutrevier noch siehst, ich habe das häufig gehabt, dass das Weibchen unten gebrütet hat. Das Männchen saß oberhalb des Nestes, ungefähr so in 5 Meter Entfernung. Und auf einmal kam ein anderes Männchen angeflogen. Und dann ist natürlich das Männchen, was zum Nest gehört, regelrecht im Revier rumgeflogen und hat dieses andere Männchen versucht zu verscheuchen. Ob das zu einem richtigen Kampfverhalten gekommen ist oder nur so eine Art, hau ab, das Revier ist besetzt, kann ich leider nicht genau sagen.
Und dann ist es ja auch so, dass auch in der Dämmerung können auch andere Greifvögel aktiv sein, Sperber oder Habicht. Ja, auch potenzielle Feinde für so einen fliegenden Ziegenmelker.
Denke ich.
Gab es da schon Kontakte?
Bis jetzt noch gar nicht, nein. Also wirklich nur das einzigste Mal, wo wir das gefilmt haben, das war dieses Verhalten, wo der Eichelherr dort ans Nest kommt. Also das sind eigentlich so die Aufnahmen, oder das kann ich halt wirklich bestätigen. Alles andere sind Vermutungen.
Ja, wir haben gerade über dieses Jagdverhalten, diesen ja taumelnden Flug gesprochen, wo der Schnabel dann sehr plötzlich aufgerissen wird, häufig von so Sitzwaden von unten aus, von unten nach oben, dass er oder auch das Weibchen natürlich die Nachtfalter im Schwerpunkt gegen den Abendhimmel sieht. Das ist auch das, was du meistens beobachtest.
Genau, also das waren so die hauptsächlichen Beobachtungen. Ne? Die sitzen auf dem Boden. Wir suchen sich schon Ecken aus, wo viele Nachtfalter aktiv sind. Und das ist ja gerade hier in der Lausitz die Heidefläche. Und dann sitzen die Vögel wirklich einfach ganz regungslos am Boden und warten, bis ein Falter kommt und fliegen dann ganz plötzlich nach oben und fangen dann so die Insekten. Oder aber sie fliegen wirklich ganz flach über die Heide. Das habe ich mit dem Wärmebildgerät auch beobachten können. Und das machen sie aber meistens nur, wenn die Temperaturen stimmen. Und das war für mich auch so ein wichtiger Aspekt. Wann jagen die? In der Regenzeit ist es schwierig, in der Nacht. Aber wenn jetzt die Temperaturen ideal sind und viele Insekten oberhalb der Heide aktiv sind, dann waren eigentlich so die Hauptaktivitäten bei den Ziegenmelkern so auch zu beobachten, bei den Jagdverhalten. Wenn es jetzt die ganze Nacht durchweg geringelt hat, war es natürlich schwierig. Da habe ich so gut wie gar nichts gesehen.
Was in dem Zusammenhang noch interessant ist, Forscher haben herausgefunden, dass Ziegenmelker ihre Körpertemperatur verändern können. Also dass das schwankt auch je nach Aktivität zwischen 30 und 42 Grad, dass sie das auch an die Nahrungsverfügbarkeit anpassen können. Und interessant, auch unter 27 Grad, da geht es auch noch weiter. Und das machen sie, das ist so, dass sie in eine Art Starre verfallen, die sie davor schützt, dass sie energetische Probleme kriegen in Schlechtwetterphasen, wenn es also weniger Nahrung gibt. Hast du da sowas schon mal beobachtet, dass die, wenn es kühler wird, dass die irgendwo still sitzen und tagelang nichts tun?
Du hast dann auch, wenn wirklich diese Regenphasen sind in den Sommermonaten und die Temperaturen fallen ja gerne mal im Mai und auch im Juni nochmal wirklich unter 10 Grad, dann hörst du auf einmal nichts mehr. Dann denkst du dir, wo sind denn die ganzen Ziegenmelker hier? Am Abend zuvor, wo die Temperaturen abend über 18 Grad waren, hat es im ganzen Revier geschnurrt und auf einmal Totenstille, die ganze Nacht. Und du siehst auch kaum Aktivitäten. Also die werden dann schon irgendwo, natürlich, die müssen ja irgendwann irgendwo fressen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht mitbekommen, wo die das dann machen. Entweder jagen die dann vielleicht sogar im Wald, in irgendwelchen Schneisen, wo andere Temperaturen vielleicht sind wie im Offenland, in der Heidefläche. Das kann sein, dass das vielleicht so eine Jagdstrategie dann ist, dass dann dort gejagt wird. Mhm. Aber halt wie gesagt, richtig beobachten konnte ich es nicht. Es war dann auch für mich ein bisschen unangenehm, dann die ganze Nacht dann im Regen draußen rumzurennen und zu gucken, wo jagen jetzt die Ziegenmelker.
Was mich noch interessiert ist, es gibt eine weitere Jagdstrategie, die dokumentiert ist, wo Ziegenmelker ja eigentlich über Baumkronen fliegen, dort dann Insekten aufscheuchen und sie jagen. Das ist, glaube ich, ganz gut dokumentiert, wo die Wissenschaft sich nicht so einig ist. Da gibt es schon ganz alte Schilderungen, dass das gibt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Gewölle zu finden vom Ziegenmelker, wo man dann zum Beispiel Spuren von Mistkäfern drin findet, die halt Bodenbewohner sind. Dann gab es ein paar Forscher, die haben das bestritten und haben gesagt, das wäre Unsinn. Und in neuerer Zeit gibt es doch wieder Forscher, die das mehrfach auch beobachtet haben. Und ja, ich meine die Bodenjagd, also wirklich Ziegenmelker, die über den Boden laufen und dort nach Heuschrecken suchen, nach Mistkäfern suchen. Man findet dann teilweise auch etwas Sand im Gewölle. Also hast du sowas schon mal beobachtet?
Beobachtet nicht, aber für mich ist es absolut nicht auszuschließen, weil warum sollen die keine Boden, warum sollen die keine Käfer vom Boden fressen? Die sitzen auf dem Sandboden und wenn dort ein Käfer vorbeiläuft, warum soll er dann sich die Arbeit machen und herumfliegen, wenn die Nahrung vor seinen Füßen liegt? Also ich denke schon, dass das möglich ist, dass die auch ganz normale Nahrung vom Boden halt aufnehmen. Denn ich habe das am Nest ja auch beobachtet, wenn das Weibchen brütet oder die Jungen dann rudert, dass dann Käfer am Nest vorbeilaufen und die Tiere werden dann auch wach. Die haben ja tagsüber die Augen geschlossen und dann gucken die schon, was kriege ich dann vor dem Nest herum. Ich weiß nur nicht, ob die am Tage sehen können. Das ist für mich auch so eine Frage. Können die am Tage sehen oder können die nur nachts sehen? Das weiß ich nicht. Ne? Die müssen am Tage sehen können, denn wenn sie rumfliegen, wenn jetzt ein Feind kommt am Tage, wie zum Beispiel ein Rehbock, ich habe das mal mit einem Rehbock gefilmt, kam ein Rehbock ans Nest, das Weibchen aufgeflogen, hat dann das typische Verleiten gemacht, um den Rehbock da wegzuleiten von dem Gelege bzw. vom Nest. Und dann müssen die ja auch irgendwie ein bisschen sehen können halt. Ne?
Ja, vielleicht für die, die sich auch biochemisch dann noch weiter in das Thema eingraben wollen, gerade mit diesen Käfern und auch dieser Körpertemperatur, da gibt es wohl einen Zusammenhang. Also da haben Forscher auch einen Zusammenhang gesehen zwischen der Nahrung und der Körpertemperatur und der Möglichkeit, in diese Kältestarre sich zu begeben. Und das hat dann damit zu tun, dass zum Beispiel Käfer einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben als Nachtfalter und somit dem Ziegenmelker auch bei niedrigerer Körpertemperatur dieses Fett zur Verfügung steht, weil es immer noch flüssig ist. So habe ich es gelesen und verstanden. Also wer sich da informieren will, viel Spaß, toi toi toi. Das wird eine gute Reise. Ist jetzt kein Thema, in das ich mich jetzt vertiefen möchte, aber es zeigt immer wieder, wie viele Details gibt es eigentlich da bei jedem Tier. Es gibt beim Ziegenmelker auch noch Interessantes, wie die Borsten gekämmt werden. Da gibt es dann ein spezielles Körperteil. Also es geht rund. Also es gibt viel, viel zu entdecken. Aber du hast uns noch ein paar Geschichten mitgebracht.
Ja, also wenn wir jetzt 2 Stunden, 3 Stunden Zeit haben, kann ich gern all meine Geschichten erzählen, die ich zu dem Tier habe. Aber eine interessante möchte ich gerne mal so ein bisschen erläutern. Das war vor 2 Jahren, als ich dann, das war wirklich ein unglaublicher Sommer. Da hatte ich insgesamt 4 Nester gefunden. Und an einem Nest hatte ich großes Glück, um dort die Jungen vom Fastschlupf bis zum Ende, bis zum Ausflug beobachten zu können. Und das waren wirklich 25 Tage schlaflose Nächte und auch schlaflose Tage. Danach war dann erstmal 3 Tage für mich auch Schlaf angesagt. Aber die Art und Weise, wie die Tiere sich verhalten am Tag und in der Nacht zu beobachten, war wirklich sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, vieles kannte man ja schon, aber ich habe überlegt, okay, was machen die bei Regen? Wenn jetzt im Sommer so ein richtiger Regenguss kommt, was machen die? Also einfach, in Anführungszeichen, ein kleines Versteck aufgebaut. Und da muss man beim Ziegenmelker übrigens sehr, sehr aufpassen. Mit Versteck aufbauen, baut man das zu nah am Nest, sind die sofort weg. Und es kann sogar passieren, dass die Brut aufgeben. Ich hatte dann vor 2 Jahren das große Glück, an so einem Nest mehrere Tage filmen zu können. Und es hat dann angefangen zu regnen. Ich als Kameramann natürlich auch mich vor dem Regen geschützt. Als erstes die Technik, dann mich. Und nach dem Regenguss war das total interessant. Das Weibchen hat sich aus den, jetzt kreuzigt mich bitte nicht, wenn ich das falsch ausdrücke, aus den Unterfedern, also aus der Brust, eine Feder herausgerissen, das Weibchen bei sich eine Feder herausgerissen und hat diese gefressen. Und das war nicht nur eine, sondern insgesamt hat die das Weibchen 3-mal das gemacht. Das Weibchen hat 3 Federn aus der Brust rausgerissen und gefressen, nach dem großen Regenguss. Und ich habe dann wirklich alle Ornithologen, die ich kenne, angerufen. Die haben gesagt, das kennen die nicht, können sich das nicht erklären. Dann habe ich verschiedene andere Leute angeschrieben. Ich sage, könnt ihr mir eure Lektüren zur Verfügung stellen? Ich habe nirgendwo etwas nachlesen können. Was das ist, es bleibt vielleicht noch so ein kleines Geheimnis. Vielleicht hört irgendein Forscher das und sagt sich, Mensch, das ist das und das. Vielleicht kann er mir dann eine kurze E-Mail schreiben. Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Denn das wäre auf jeden Fall mal für mich, ja, ich würde es gerne wissen, warum die das gemacht haben. Und das waren so eine Geschichte von den vielen. Und die andere wäre in der Nacht das Fütterungsverhalten.
Oder wenn ich mal kurz da nochmal nachfragen darf, Lenny. Wie leicht ist es denn überhaupt vom Ziegenmelker zum Beispiel Mauserfedern zu finden?
Schwierig. Also ich habe bisher noch keine gefunden.
Kann das damit zusammenhängen, dass sie die auffressen? Kann. Weil sie sich tarnen wollen?
Kann sein.
Wäre ja zumindest mal so eine These. Also für ein Tier, wo so von abhängt, dass es nicht gefunden wird.
Ja, es kann vielleicht damit zusammenhängen. Das, was man finden kann, ist, wenn die Jungen da sind und die Jungen gefüttert werden, gibt es so bestimmte Plätze, wo die Jungen im Endeffekt sitzen in der Nacht und dann natürlich dort Kot ablegen. Und wenn man dann morgens, es darf nicht geregnet haben, wenn man dann morgens gucken geht, ob man so eine Kotplätze findet in der Heide, da weiß man, hier könnte eventuell ein Fütterungsplatz sein. Und so war es dann bei mir auch. Ich hatte wirklich Riesenglück, habe diesen Fütterungsplatz gefunden und in derselben Nacht, beziehungsweise eine Nacht später, dann noch das Fütterungsverhalten filmen können. Ja, mit Infrarottechnik.
Und da magst du noch kurz was zu erzählen. Übrigens ist es irgendwie kein Schlagzeug-Solo, sondern das ist ein so lebendiges Gespräch hier, das ab und zu Lenny so ein bisschen auf den Tisch trommelt. Und das geht dann über Körperschall ins Mikro, also kriegt keinen Schreck. Das schneide ich nicht raus.
Das gehört dazu.
Aber genau, wie werden die gefüttert oder was hast du da
beobachtet? Ja, also das, man kennt das ja, jeder weiß ja so ungefähr, bei Singvögeln ist ja der Fütterungsrhythmus relativ hoch. Also ich glaube, so alle 10 Minuten, 15 Minuten bekommen die ja mal so ein bisschen was zum Fressen. Und beim Ziegenmelker ist es so, als ich dann gesessen habe, denke ich, okay, jetzt ist die erste halbe Stunde vergangen, jetzt ist eine Stunde vergangen, jetzt sind 1,5 Stunden vergangen, wann werden die gefüttert? Das muss doch hier mal irgendwann in der Nacht was passieren. Ja, bis ich dann mal mitbekommen habe, dass das sehr schnell geht. Und wenn du diesen Moment verpasst, das ist eine Sache von wirklich wenigen Sekunden, dann musst du halt wieder fast 1,5 Stunden warten. Also der Rhythmus bei den Fütterungen ist das, was ich beobachtet habe. Das ist natürlich abhängig davon, wie groß die Jungtiere sind. Also ich habe jetzt diese Plätze nicht jede Nacht neu gefunden. Ich kann das nur sagen, bei den frisch geschlüpften Küken, die gerade mal 2 Tage alt waren, war der Fütterungsrhythmus fast stündlich gewesen. Je größer die Tiere wurden, desto mehr hat sich der Fütterungsrhythmus nach hinten verlagert. Also der war länger, der ganze Spielraum. Also so 1,5 bis 1,75 Stunden habe ich dann wirklich gewartet, bis die wieder gefüttert wurden. Und das war für mich wahnsinnig interessant, weil die Sommernächte sind auch relativ kurz, wie das jeder weiß. Also werden die in der Nacht vielleicht 2, maximal bis 4 Mal gefüttert. Zumindest bei dem Brutpaar, was ich finden konnte und filmen konnte. Man kann das ja nicht pauschalisieren, denke ich.
Ja, ja.
Also, ne, ich denke schon, dass das bei anderen Ziegenmelkern vielleicht anders sein kann. aber das ist das, was ich beobachtet habe.
Aber es passt ja eigentlich auch zum Gesamtbild, weil wenn ich meine Brut tarnen will, dann fliege ich da nicht alle 10 Minuten hin.
Genau.
Ne, wenn man sich jetzt vorstellt, ich glaube, viele kennen das, wie sieht das an einem Buntspechtloch aus?
Ja.
Da hat man ja dieses Dauerfiepsen und da kommt immer einer vorbei, da weißt du sehr schnell, wo ist die Brut. Ja. Ne? Und das ist dann da vielleicht die Strategie, dass diese großen Insektenballen erst gesammelt werden, konzentriert werden und dann einfach der Zeitraum dementsprechend länger wird.
Genau. Also das ist auch das, wo ich denke, das hat damit sehr, sehr viel zu tun.
Ja, ja, vielleicht noch ganz am Schluss, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Jagdgebiet. Ich glaube, Thermik spielt ja eben eine Rolle. Also ich brauche schon Habitate mit warmer Luft, trockene Sandböden. Und das wird auch so beschrieben, dass es eigentlich um Thermik geht, die in der Nähe, also so an Habitatsgrenzen neben Wäldern steht, bleibt. Ja. Eigentlich, wenn es schon kühler wird, dann ist da noch ein bisschen Thermik durch diesen Wald nebenan. Und auch an Wegkreuzungen ist es besonders gut, weil da diese warmen Luftsäulen aufeinandertreffen, es Verwirbelung gibt. Und auch an Weihern, an Teichen. Ja. Also was hast du da gesehen? Also was sind das so für Orte, wo gerne gejagt wird, wo viele Ziehenmelker sind?
Also dadurch, dass ich ja nur meistens viel im Wald unterwegs bin oder an den Heideflächen und weniger jetzt in Gebieten, wo es viel Wasser gibt, kann ich das wirklich sagen, die Beobachtungen sind völlig in jeder Landschaftsart, also selbst im Wald, wo Forstschneisen sind, dort habe ich die auch schon Jahre gesehen. Schmale Waldwege, wo du denkst, niemals, hier kann nichts sein. Doch, war aber. Und vielleicht hat das aber damit auch zu tun, dass das Revier dort sehr gut besetzt ist, in dem ich dort unterwegs bin. Ich hatte jetzt in diesem Jahr dort 35 Männchen kartieren können. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, je mehr Konzentration auf einem Fleck ist von den Tieren, dass die dann auch auf einmal im Wald jagen. Ne? Was man eigentlich so gar nicht vielleicht kennt.
Vielen Dank, Lenny. Ja, da haben wir viel über den Ziegenmelker erfahren. Wer da sich noch weiter informieren will und wer Fragen hat, gerne über Instagram oder Facebook. Vielleicht wäre es nochmal wichtig zu sagen, dass der Lenny ja nicht von den Ziegenmelkern bezahlt wird, sondern er ist Fotograf, er ist Filmer, er hat an einem großartigen Hirschfilm mitgewirkt, den ich gesehen habe, der auch öffentlich, glaube ich, immer noch in Mediatheken zu sehen ist. Vor allen Dingen hat er jetzt gerade ziemlich großartige Kalender für 2024. Ich sage das mal, dass du jetzt nicht so Werbung machen musst, weil ich habe sie schon gesehen und es ist halt nicht so das Übliche, ein Naturkalender für den nächsten Jahr und man sieht einen Hirsch und einen Schwan und ein Rotkehlchen, sondern da sind zum Beispiel ist auch so ein abgefahrenes Ziegenmelker-Bild drin, was du halt nicht alle Tage kriegst. Und es ist von jemand, der wirklich die Natur lebt und das ganze Leben draußen in Tarnzelten und auf dem Boden im Matsch im Morgennebel verbringt und etliche Tage mit Tütensuppen und ohne Bild nach Hause geht.
Keine Tütensuppen. Aber dafür viel Kaffee.
Genau, der die Tage und Nächte mit viel Kaffee und ohne Bild verbringt und irgendwann kommt halt dann so ein Nugget raus und dann hat sich die Mühe doch gelohnt. Also es gibt diese Kalender, auch auf seiner Homepage, da könnt ihr sie, ich glaube, auch kurz angucken, ne? Also was da so für Bilder dran sind, kann ich nur empfehlen, ihr stützt damit auch Forschungsarbeit und auch sowas, dass es so eine Folge wie heute gibt, weil dieses Ziegenmelker-Wissen ist nicht überall so frei verfügbar. Und es gibt aber auch einen Film bald, Lenny,
erzähl mal. Also es gibt jetzt einen Film von Dr. Axel Gebauer, der Film befindet sich gerade in der Endproduktion und ich weiß leider den Ausstrahlungstermin noch nicht. Aber wenn ich den Termin weiß, dann werde ich den natürlich dir nochmal mitteilen. Das ist ein Film, ja, wo auch Ziegenmelker drin vorkommen. Es ist ein zweiteiliger Film für den Sender Arte entstanden. Wir haben insgesamt mehrere Jahre dort dran gearbeitet mit dem Dr. Axel Gebauer, mit dem Matthias Werner. Das ist auch ein sehr guter Kameramann. Und ja, der Film kommt jetzt. Wir hoffen, dass er noch in diesem Jahr kommt, aber wir denken eher im nächsten Jahr. Und dann gibt es noch in diesem Jahr
den großen Wolf. Was ist denn der Titel des Films überhaupt?
Wilde Geheimnisse. Ich glaube, ich glaube, der Arbeitstitel wird sogar als Filmtitel beibehalten. Also der Arbeitstitel.
Also es ist Geheimnis, du darfst nichts sagen.
Richtig, es ist ein wildes Geheimnis. Wir haben dort versucht, einmal einen Tierfilm zu machen, wie ihn, glaube ich, so in den letzten Jahren noch niemand gemacht hat. Also wir haben viel mit Weitwinkelkameras dort gearbeitet und sogenannten Remote-Boxen, also selber gebauten 4K-Kameras mit Bewegungssensoren. Und somit haben wir in den verschiedenen Habitaten Tiere gefilmt, beziehungsweise nicht wir, sondern die Tiere haben sich selbst gefilmt, indem sie die Kamera selber ausgelöst haben. Und somit haben wir Verhaltensweisen filmen können, die so, glaube ich, in Deutschland bisher, glaube ich, noch nicht so oft gefilmt wurden, beziehungsweise auch noch gar nicht gefilmt wurden.
Und du bleibst eisern und kannst uns kein kleines Beispiel geben.
Nein, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.
Es bleibt geheim.
Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall noch ein Film, der in diesem Jahr kommen wird. Das ist der große Wolfsfilm vom Kees van Kempen. Du kennst ihn ja auch. Ja. Hast ihn ja damals auch hier kennengelernt. Der hatte nun im vorigen Jahr die große Premiere.
Ja.
Er hatte Tütensuppen.
Der wurde Monat für Monat mehr zur lebenden Leiche.
Und der Film ist in Holland, in Belgien, wirklich ein sehr, sehr großer Kinoerfolg geworden. Und der Film kommt jetzt in diesem Jahr auch auf Arte, natürlich in Deutsch.
Auch so ein Beispiel übrigens von einem echt guten Fachmann und Kameramann, Tierfilmer, Biologen. Ist doch, glaube ich, auch Biologe?
Na, nicht ganz.
Nicht ganz.
Aber eher Verhaltensforscher. Ja. So.
Ja. Und der hatte hier Kontakt zu den örtlichen Wolfsforschern, kannte, also hat Tipps bekommen, wo man sich hinlegt und dachte, er hat den Film in planbarer Zeit im Kasten und diese Zeit hat sich dann vervielfacht und ich habe ihn häufig mit ziemlich vielen Rändern, mit unzählbaren Rändern unter den Augen und Tütensuppe und Kaffee gesehen, wie er scheintot durch den Wald wanderte. Das zeigt dann, also wenn man sowas mal erlebt, halt auf der einen Seite ja den Antrieb, auch den Enthusiasmus, den man mitbringen muss, die Neugier auch, und auch halt auf da die Beharrlichkeit von solchen Leuten. Und auf der anderen Seite auch die Mühen, also die das, die's macht. Ne? Ja, der Kees. Tütensuppen-Kees.
Ja. vielleicht kannst du oder wir, wenn der Film da ist, vielleicht nochmal einen kurzen Podcast machen.
Machen wir auf jeden Fall.
Über den Film, über die Entstehungsgeschichte von dem Film.
Also mich würde dann natürlich interessieren, vor allen Dingen, dass er vielleicht kurz dann über 3, 4, 5 Beispiele des Tierverhaltens da einfach sprechen und dass wir das zum Inhalt nehmen, um über den Film zu sprechen. Aber
also gerne. Der Kees wird deswegen vielleicht nicht herkommen können, aber da ich ja der zweite Kameramann war.
Oder man kann das ja online machen oder zu dritt oder auch zweimal. Es gibt aber den Hirschfilm von dir auch immer noch.
Nicht von mir, vom Axel Gebauer auch.
Ne? Genau, aber da hast du ja mitgedreht.
Genau. Das war das Jahr gewesen, wo ich einen Axel habe kennengelernt. Also ich habe dort nicht die Hauptaktivität Zeit gefilmt, aber ich habe dort meine Aufnahmen mit zur Verfügung gestellt und natürlich auch ein paar Ansätze dort gemacht für den Film. Aber den Film sollte man sich wirklich mal anschauen. Hat übrigens auch den großen deutschen Naturfilmpreis gewonnen auf dem DARS vor 2 Jahren.
Können wir vielleicht ein anderes Mal nochmal über Hirsche sprechen?
Gerne.
Ja, sonst wie gesagt, den Link zu Lennys Homepage gibt es in den Shownotes, auch für diejenigen, die sagen, ich brauche für meine Arbeit oder für meine Zeitung, für mein Fernsehen brauche ich Aufnahmen, ich brauche Fotos. Davon lebt ein Fotograf, guckt euch das an. Er hat natürlich viel mehr, als auf der Homepage steht und nehmt gerne Kontakt auf. Vielen Dank, Lenny.
Gerne.
Und ihr hört hier, was hier los ist. Also die Tonqualität ist heute turbulent. Aber das ist nicht weiter schlimm. Es ist ein windiger Tag. Es ist ein bisschen was los in Neustadt, Spreetal. Mehr als sonst an einem Sonntag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis bald.
So, das war's mit Lenny und den Ziegenmelkern. Vielleicht noch 2 Hinweise zu Seminaren 2024. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Zum einen im Nabe-Ruhr ein Jahresseminar zur Ornithologie. 4 Wochenenden, wo wir auch in Ziegenmelker-Region sein werden und eine Seminarwoche auch vom Nabe-Ruhr in der Oberlausitz, genau auch in dem Gebiet, wo der Lenny da unterwegs ist. Da wird es eine Woche mit Sophia Kimmich, der Berliner Fuchsforscherin, geben und mir. Fauna in der Oberlausitz, ganz vielfältige Habitate und ja, wir werden auch bei den Ziegenmelkern sein. Also schaut gerne unter wildewunder.eu, da findet ihr alle Hinweise. Alles Gute. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.